SWR Kultur. Gast vor acht.
Unser Gast vor acht ist heute ein Mann, der normalerweise dafür sorgt, dass die Musik anderer Künstler gut klingt. Ralf Milberg gilt als Erfinder des sogenannten Sound of Stuttgart, roher, gitarrenlastiger Indie-Rock, trocken und transparent aufgenommen. Er hat als Produzent und Tonmeister aber schon die unterschiedlichsten Musikstile betreut und auch fürs Theater oder für Filmproduktionen gearbeitet. Und vor kurzem, Ende Januar, hat er sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Er hat sein erstes eigenes Album herausgebracht, selbst komponiert, das meiste auch selbst gespielt. Das Album heißt Colors, veröffentlicht hat er es unter dem Künstlernamen Prince in His Arms. Willkommen, Ralf Milberg.
Guten Tag.
Herr Milberg, Sie sind 46 Jahre alt. So lange haben Sie gewartet, bis Sie Ihr erstes eigenes Album veröffentlicht haben. Wollten Sie es ganz besonders spannend machen oder haben Sie erst auf das richtige Maß an Altersweisheit gewartet?
Ja, zum einen hat die Herstellung des Albums, also jetzt nicht tatsächlich die Pressung des Albums, sondern wirklich das Kompilieren, das Ausarbeiten bis hin zum Mastern, diese ganzen Prozesse, dafür habe ich mir Zeit genommen, so will ich es mal ausdrücken. Und zum anderen, es gab ein bisschen eine Vorgeschichte. Ich habe viel in Energie und auch Budget bereits in ein voriges Werk hineingesteckt, das im Jahr 2005 mir dann letzten Endes geklaut wurde, nachdem bei einer großen WG-Party wirklich alles geklaut wurde, was nicht nied- und nagelfest war und eben auch die kompletten Computer und alles, wo die Musik eben drauf war für mein erstes Soloalbum.
Wirklich? Weg?
Genau,
das einfach war weg. Wirklich,
sie kamen zurück und alles war alles weg. Genau. Ja, ich war sogar selber bei der Party, aber das ließ sich irgendwann nicht mehr kontrollieren. Also das war plötzlich ohnehin eine gut besuchte Feier über vier Stockwerke.
Klingt nach einer guten Party, aber mit,
ja. Und dann fielen die Horden ein, wirklich so mitten in der Nacht kamen auf einen Schlag 350 Personen und die haben die Bude auseinandergenommen und Polizei kam mit großen Transportern und allem, was dazugehört.
Was macht das denn mit einem? Also wenn Sie da so viel Arbeit reingesteckt haben, Ihr erstes Album macht, hat es ja einfach nur wütend gemacht?
Auch. Oder? Ja, war eher so das Ding, okay, das hat jetzt nicht sein sollen. Offenkundig hat das Universum sich dagegen mich verschworen. Und dann habe ich eine ganze Weile lang überlegt, okay, also Soloalbum und der ganze Aufwand und die ganze Selbstreflexion, die dahinter steckt. Also auch eine Art Selbstisolation, weil man ja sehr, sehr viel über sich selbst nachdenkt. Das war jetzt mal irgendwann gut genug. Punkt aus. Jetzt muss ich erstmal wieder in die weite Welt hinaus. Und für das aktuelle Soloalbum bin ich ohnehin völlig anders rangegangen, als man gewöhnlich an so ein Album rangehen würde. Das war jetzt nicht mehr die große Vorproduktion, Songs an der Akustikgitarre geschrieben, wie bei dem ursprünglichen Werk, und dass ich dann die Stücke alle mal live erproben konnte und sie dann mit Gastmusikern im Studio eingespielt habe, sondern das war wirklich, sagen wir mal, so eine Art, ja, Sammelsurium von Output, den ich in den vergangenen Jahren eigentlich mein ganzes Leben lang hatte. Und ich habe einfach mal die Gunst der Stunde genutzt, als ich mein Tonstudio umgebaut habe. War ein intensiver Umbau und in einem Raum, den ich nicht genutzt habe, habe ich eine Kopierstation aufgebaut und dann alle Tragetaschen, die ich hatte mit Minidiscs, Kassetten, ADAT, DAT, alles digitalisiert und dann geguckt von den 48 Terabyte Beiträgen, sage ich mal, was könnte denn dann ein Album ergeben?
Aufgeführt haben Sie das, also Sie haben das ja auch richtig zelebriert, Ihr neues Album,
das ist richtig,
in einer Live-Uraufführung in der Matthäuskirche in Stuttgart.
Das ist richtig.
Warum haben Sie sich denn diesen Ort ausgesucht? Das ist ja doch etwas ungewöhnlich. War das wegen der Akustik oder weil Sie einfach so einen besonderen Rahmen wollten?
Beides. Also zum einen hatte ich die große Ehre, auch wenn ich kein bekennender Christ bin, aber ich habe eine schöne Hochzeit haben wollen vor einigen Jahren und habe dann in dieser Kirche geheiratet mit allem Brimborium, was man sich vorstellen kann. Und November Rain wurde da auf der Orgel gespielt, während wir da reingelaufen
Klassiker
sind.
Klassiker von ganzen Roses.
Genau. Das, also solche Dinge. Und im Zuge dessen habe ich eben auch den Pfarrer der Kirchengemeinde kennengelernt, der mit dem Thema meiner, wie nennt man das, meiner Agnostik hervorragend umgegangen ist und gemeint hat, dass ich dennoch herzlich willkommen sei in seinem Haus. Und da ist mir tatsächlich damals schon die Akustik aufgefallen, aber auch die Atmosphäre.
Und das Ja-Wort klang dann schön.
Das klang sehr schön. Oh, das klang sehr schön. Ja. Letzten Endes war das dann mein großes Glück, dass ich mit Andy Y oder Andreas Rieke von den Fantastischen Vier das Album fertigstellen durfte. Und Und nachdem wir uns auch dafür sehr viel Zeit genommen haben und so einer der letzten intensiven Schichten, wo wir nochmal die Platte gegengehört haben und auf allerfeinstem Niveau Kritik geübt haben, da kam dann die Idee, oh, wie toll wäre das, diese Platte mal in der großen Kirche oder Kathedrale zu hören. Und in Stuttgart gibt es natürlich viele Kirchen, aber es gibt wenige, die so einen starken und intensiven und wirklich kathedralenhaften Nachhall haben. Und das war mir ganz wichtig. Da habe ich gedacht, okay, die Kirche ist genau die richtige. Das passt quasi zur Musik hervorragend, ja, und liftet die Musik natürlich auch in andere Sphären. Das muss man auch sagen.
Wir sprechen gleich weiter über Ihren Lebensweg und das Gesamtwerk. Ralf Milberg ist heute unser Gast vor acht, Musiker, Tonmeister und Produzent aus Stuttgart. Seit 2008 betreibt er die Milberg-Studios in Stuttgart-Hessler, in denen Dutzende bekannter und weniger bekannter Künstler unterschiedlichster Stilrichtungen Musik aufgenommen haben. Herr Milberg, sprechen wir mal so ein bisschen darüber, wie Sie zur Musik gekommen sind, also als Kind noch. Stimmt es denn, dass die Waschmaschine zu Hause dabei eine große Rolle gespielt hat?
Ja, sicherlich auch. Aber auch andere Gegenstände. Ich muss sagen, dass ich aus einem wirklich völlig unmusikalischen Haushalt komme. Und ich mache meinen Eltern da keine Vorwürfe. Sie kommen einfach nicht aus der, sagen wir mal, aus der gesellschaftlichen Schicht irgendwie, wo Musik irgendwie zum täglichen Hausgebrauch gehört hat. Und ich hatte das große Glück, dass bei mir der Wille trotzdem sehr groß war, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und so habe ich dann schon früh angefangen, eben mit Klängen zu arbeiten, die eben keine Musikinstrumente sind, aber mir daraus Musik, die Waschmaschine, genau, aber auch andere Dinge. Irgendwann hat mein Bruder den genialen Einfall gehabt, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, Tennisschläger für den Tennisverein zu beseiten, und hat dann diese Nylon-Tennisseiten quasi gekauft und dann im großen Stil Tennisschläger beseitet. Und aus diesen Nylon-Seiten habe ich mir zum Beispiel ein Saiteninstrument gebaut und solche Dinge. Bis ich dann irgendwann wirklich mal eine Gitarre hatte. Und eine Gitarre ist immer besser als das alles, das muss man auch sagen. Aber so bin ich quasi eigentlich zur Musik gekommen, mit dem Rumexperimentieren. Was macht irgendwie Klang? Wie kann ich es aufnehmen? Und da hatte ich das Glück, dass mein Vater eine Tonbandmaschine hatte und mit verschiedenen Bandlaufgeschwindigkeiten und auch ein Mikrofon. Und damit habe ich eigentlich schon relativ früh angefangen zu arbeiten. Und von der Arbeitsweise bin ich soweit auch nicht weggekommen bis heute.
Jetzt ist ja so, dass man mit 10 Jahren noch nicht so richtig weiß, vielleicht, was das ist. Tontechniker und Produzent, das sind noch so ein bisschen abstrakte Berufe. Hatten Sie denn damals so einen Kinderberufswunsch, so Rockstar oder?
Oh wei. Das ist ja immer so eine Sache, vor allen Dingen, wenn man, sagen wir mal, jetzt aus der Familie nicht zwangsweise den Rückhalt bekommt, dass man derjenige ist für die Bühne. Das also nicht im Bösen, aber ich hatte mich zum Beispiel auch mal an der Kunstakademie beworben und hatte dann das Pech in Gänsefüßchen, dass man mich da mit meiner Mappe nicht genommen hat, meine damalige Freundin ja. Und als dann der Bestätigungsbrief kam, dass meine Mappe abgelehnt wurde, dann war das für meinen Vater die erste amtliche Genugtuung. Quasi hier, das, wo soll's denn auch herkommen, Junge? So war eigentlich die Aussage. Und jetzt hast du schwarz auf weiß, die Experten sagen es doch auch. Und insofern war das mit dem Musikersein natürlich immer meine kleine Rebellion, und ich habe das auch trotzdem hartnäckig verfolgt, aber ich habe zum Beispiel, um nicht ganz wesensfremd unterwegs zu sein, erstmal eine ganze Weile Kunstgeschichte studiert und Anglistik und wollte eigentlich irgendwann mal Galerist werden. Aber das ist nicht meine Welt, das weiß ich heute.
So, heute arbeiten Sie unter anderem als Produzent und Tontechniker, Toningenieur, Tonmeister,
muss man sagen. Oh, danke. Ja, ich weiß nicht, wie weit das geschützt ist, aber ich würde sagen, von den Skills her müsste das langsam sein. Ich mache das schon sehr lange.
So, ich hab da einiges über Sie gelesen. Stuttgarts Noise Papst werden Sie zum Beispiel genannt. Also das wäre die Musikrichtung Noise. Das ist ein eher gesellschaftskritischer Indie-Pop und so weiter. Es gibt viel, was über Sie gesagt wird. Wie würden Sie denn selbst beschreiben? So, was ist Ihr Klang, Ihr Sound?
Das ist eben schwierig, weil natürlich ist nicht alles schwierig, aber man hat mir schon so ein bisschen ein Stigma gegeben, weil ich eben jetzt zufälligerweise mit dieser jungen Generation von Noise-Rock-Bands und Post-Punk-Bands, wo zum Beispiel Gruppen wie Die Nerven, Humanabfall, Karies etc. alle dazugehört haben, damit bin ich quasi ein bisschen bekannter geworden. Da ist dann plötzlich auch mal Arte auf einen aufmerksam geworden, und es wurde in Deutschland Radiokultur berichtet. weil ich dann eben so ein bisschen als Ziehvater dieser Szene galt und diese Szene eben relativ berühmt und erfolgreich war, zumindest im Feuilleton, nicht monetär. Aber das war so die Sache und dann habe ich diesen Stempel bekommen, dass ich eben diese lauten, brutalen, melancholischen Gitarrenbands besonders gut abbilden kann. So Musik höre ich auch gerne und ich habe auch früher wirklich sehr krachige Musik selber gemacht, aber ich habe auch schon sehr seichte Töne angeschlagen. Und für mich sind räumliche Abbildungen ganz wichtig. Also in welchem Raum findet diese Musik statt und wie will der Raum das hinkriegen, irgendwie einen passenden erzählerischen Rahmen zu machen.
Jetzt machen wir es nochmal ganz konkret. Wir hören uns mal ein aktuelles Beispiel an, einen Song, den Sie produziert haben. Der Song Heimlich von der Musikerin Kitz.
Super.
Ein Song vom Album Blase, produziert von Ralf Milberg von der Musikerin Kitz. Herr Milberg, erinnern Sie sich an die Produktion? Was hat Ihnen da an diesem Album besonders Spaß gemacht? Oder umgekehrt, was hat so gar nicht geklappt?
Da hat sehr vieles geklappt, das muss man sagen. Also die Anna Illenberger alias Kitz ist tatsächlich nicht direkt in meinem Musikprojekt involviert, aber wir arbeiten trotzdem immer im engen Austausch und sie ist eine sehr gute Freundin, aber auch eine Künstlerin, zu der ich nach oben sehe, weil ich das genial finde, wie nonchalant sie mit den meisten Dingen umgeht. Sie hat eine wahnsinnig schöne und ausgereifte Stimme und eine unglaubliche gesangliche Qualität und gleichzeitig einen sehr, sehr abstrakten Zugang zur Musik und schafft das aber, da ein völlig eigenständiges Muster aufzusetzen.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man im Studio als Produzent mit Musikern arbeitet, dass man dann nicht nur Tonmeister, sondern manchmal auch Therapeut sein muss. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Das ist man sehr häufig. Allgemein ist der Beruf doch sehr, sehr bunt. Natürlich bin ich auch gleichzeitig Hausmeister und sehr zu meinem Leidwesen auch gleichzeitig Raumpfleger.
Und weil das Mobiliar dann doch mal leidet, wenn es emotional hochhergeht.
Tatsächlich ist immer noch, wenn die Bands sich hemmungslos geben und man jetzt nicht den biederen Zeigefinger heben möchte und sagen, hier, jetzt räumt euren Müll weg. Das zerstört manchmal die Atmosphäre, die man beschworen hat, irgendwie, um den Leuten irgendwie ihr anarchisches Ich zu entlocken. Da wird die Flasche Bier geöffnet und der Kronkorken landet direkt auf dem Studioboden, als ob das der Asphalt wäre irgendwo. Der Döner wird quasi auf dem Mischpult gegessen und dann bleiben da die Zwiebeln liegen. Das sind so die Dinge, damit muss man umgehen können. Manchmal gramt es mich, aber ich sage dann, okay, es muss wohl so sein, irgendwie, damit man den Leuten manchmal überhaupt das nötige Set bietet, irgendwie, dass sie sagen, sie können sich jetzt entsprechend entfesseln und befreien.
Ja, klingt so ein bisschen nach laissez-faire. Sie sind aber wohl auch ein ziemliches Arbeitstier. Also selbst so 70-Stunden-Woche und sie verlangen von ihrem Musiker auch einiges. Ne?
Ich
habe gelesen,
dass
die Band die Nerven wohl einige Male mit blutigen Fingern aus dem Studio gegangen ist, weil sie die Stücke so oft haben nochmal aufnehmen lassen.
Ja, die Nerven sind jetzt wieder ein Sonderfall, weil die fordern das zum einen von mir ein, dass ich mit ihnen so hart umgehe. Zum anderen ist es dann wirklich so, wenn man den Take 27 im Kasten hat, vom selben Stück live am Stück gespielt, die Nummer 5,5 Minuten, wo andere Leute sagen würden, jetzt ist aber Feierabend irgendwie, dann sagen sie, okay, jetzt fängt das langsam an, sich zu transzendieren.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie Sie angefangen haben mit der Musik, also auch mit Tennisschlägerseiten und mit der Waschmaschine. Damals war Musik so ein Jugendtraum für Sie, heute sind Sie 46 Jahre, ist das immer noch ein Traum für Sie?
Auf jeden Fall. Das ist für mich überhaupt das Schönste auf der Welt. Zumindest als Unternehmung finde ich das super. Also es ist, ich würde sagen, es hält den Geist rege. Es hält sogar gesund auf einer gewissen Ebene, zumindest wenn man die psychische Gesundheit betrachtet.
Und man nicht so auf den Kebab vom Mischpult wischen muss.
Das ist richtig, aber das entschuldigt sich ja dann später wieder, wenn man das fertige Werk hört. Aber es ist auch so, ich habe zwei Söhne, bin sehr glücklicher Familienvater und bin total froh, ohne dass ich das forciert habe, dass sie jetzt selber Interesse an der Musik entwickeln. Mein Sohn spielt jetzt sogar Schlagzeug, was ich super cool finde, hat Jugendmusiziert gewonnen, da bin ich sehr froh drum, der Pepe. Und ich merke irgendwie, wie wichtig auch die Musik da für sie ist und wie bei diesem unverkrampften Umgang zu Hause mit der Musik irgendwie, wie schön das ist irgendwie, wie man auch die eine oder andere Konfliktsituation lösen kann, wenn man dann ein bisschen daddelt, sag ich mal. Ich glaube auch tatsächlich nach wie vor, dass die Musik in ihrer Abstraktheit und weil es eine Art bewegtes Medium ist, wenn man das vergleicht mit der Malerei, da hat man ein statisches Bild vor sich. Da kann man zwar auch eine tolle überzeitliche Momentaufnahme schaffen, aber das Schöne ist, dass die Musik, wenn man sie hört, eigentlich im gleichen Moment auch schon vergangen ist. Das ist im Grunde extrem melancholisch. Das wohnt der Musik nun inne. Aber gleichzeitig ist es auch sehr schön, weil man sowas nicht Greifbares hat. Und das finde ich sehr schön und das erheitert den Geist so, dass ich denke, wenn die Leute mehr Musik hören würden, dann wäre die Welt ein friedlicherer Ort. Da gehe ich wirklich von aus.
Ralf Milberg, vielen Dank für das Gespräch.
Ebenso, herzlichen Dank, alles Gute.